Die Liebe und die Interesse zu Verkehrsampeln, die hatte ich schon mit dem stolzen Alter von 3 Jahren gehabt. Mein Vater ist Fahrlehrer und ich bin oft bei dem hinten im Fahrschulauto mitgefahren und man hat dadurch eigentlich jede Ampel von Dresden mindestens einmal gesehen. Und zu der Zeit gab es noch die letzte DD-Ampel von Dresden und die hatte mich total fasziniert, weil mir tatsächlich schon aufgefallen ist, an der ist was anders als an allen anderen. Und da ging das dann los, dass ich Ampeln miteinander verglichen habe. Ich habe blöckeweise Bilder gemalt von Ampeln, die ich in der Stadt gesehen habe. Und ich hatte Spielzeugampeln. Also Autos haben mich überhaupt nicht interessiert, sondern mich hat nur das, was die Autos behindert hat, hat mich eigentlich die ganze Zeit fasziniert.
Vielleicht nochmal zu diesem Schlüsselerlebnis quasi zurück. Also was hat diese Ampel so besonders gemacht? Wie hast du da so einen Blick für entwickelt?
Zu DDR-Zeiten ist das üblich gewesen, dass die Schaltbilder der Ampel anders ausgesehen haben als heutzutage. Zum Beispiel, bevor die Ampel normal gelb gezeigt hat, hat sie grün-gelb gleichzeitig gezeigt. Und das hat diese eine Ampel noch gemacht. Da ist mir das schon aufgefallen. Ich kannte die normale Abfolge, rot-gelb gleichzeitig, grün, gelb, rot. So, und die hatte grün-gelb gleichzeitig gezeigt. Bis ich das rausgefunden habe, was das eigentlich für einen Zusammenhang hatte. Das hat ein bisschen gedauert und das hat so ein bisschen die Faszination entwickelt und bestärkt, dass ich eben gemerkt habe, okay, Ampel ist nicht gleich Ampel, es gibt tatsächlich Unterschiede. Und mittlerweile habe ich mir meinen eigenen DDR-Ampelmast im Arbeitszimmer aufgebaut.
Ja, es hat also wirklich viel mit dem genauen Hinschauen zu tun, mit einem wachen Blick durch die Gegend zu gehen, auch einer starken Beobachtungsgabe. Und wir sehen uns gerade über Skype und hinter dir sind eben wirklich Ampel an Ampel überall verschiedenste Typen sozusagen aufgebaut, die auch immer die Farbe mal wechseln, die eine auf Rot, die andere auf Grün. Du hast, soweit ich weiß, mehr als 200 Ampeln versammelt bei dir.
Es sind mittlerweile sogar schon fast 300.
Es sind schon fast 300. Wo kommen die alle her? Wo bekomme ich eine Ampel?
Also ich habe noch zusätzlich das Glück, dass ich in Dresden bei einer Signalbaufirma angestellt bin. Also ich bin Servicemonteur. Dadurch sitze ich quasi direkt an der Quelle. Und ansonsten hat sich das immer ergeben, wenn ich zum Beispiel eine Firma angeschrieben habe oder eine Stadtverwaltung gesagt habe, ich habe das und das gesehen. Bei euch in der Stadt oder die und die Lichtsignalanlage, habe ich gehört, soll umgebaut werden. Und mich interessiert das und das. Gäbe es da einen Weg, dass ich irgendwie die Sachen legal erwerben könnte? Und meistens sind wir da ins Gespräch gekommen. Da sind unglaubliche Unterstützungen, die ich hier auch gerne mal erwähnen möchte, sind da zustande gekommen, dass Firmen tatsächlich auch mal angerufen haben und gesagt haben: Hier, wir bauen was um. Brauchst du was? Dann sag gleich Bescheid. Wir hauen es dann nämlich weg. Und da bin ich dann sogar noch, manchmal sogar mit der Straßenbahn zu den Firmen gefahren und bin dann. Hab die dann in Müllsäcke gestopft und bin dann mit den Ampeln unter den Arm in die Straßenbahn eingestiegen und bin einmal quer durch die Stadt gefahren. Und eben noch das Internet, eBay Kleinanzeigen, da findet man manchmal auch gute Angebote. Und manchmal taucht da auch eine Seltenheit auf, wo sich dann die Sammler fast untereinander kloppen, wo man dann die goldene Regel aufgestellt haben, wer es zuerst gesehen hat, der kriegt es auch, der hat dann Anspruch drauf. Und eben die Sammlerkollegen selbst, dass man auch mal untereinander was austauscht. Der eine kriegt vielleicht was, was der andere hier nicht kriegt. Und da tauschen wir dann auch mal uns untereinander aus.
Da höre ich so ein bisschen raus, es gibt also eine richtige Ampelszene sozusagen. Also du hast auch einen YouTube-Kanal, der Ampelfreak, wo dich auch weit über 1000 Menschen abonniert haben, wo man dir auch Videos schicken kann von besonderen Ampeln. Also du bist wirklich bei weitem nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt.
Nein, wir sind, ich weiß gar nicht, wie viele wir eigentlich mittlerweile in Deutschland sind. Wir zählen eigentlich sogar schon europaweit. Also wir haben auch Kollegen aus den skandinavischen Ländern. Wir haben Leute in den Niederlanden, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Wir kennen ein paar Leute in Österreich, mit denen ich auch eng zusammenarbeite. Also das ist europaweit eigentlich mittlerweile ein gigantisches Netzwerk geworden. Und dann gibt es halt eben noch den Kern. Punkt, wo eine Handvoll Sammler richtig eng zusammenarbeiten, wo wir auch die Köpfe mal richtig zusammenstecken und manchmal auch so unglaubliche Projekte, wie zum Beispiel mit einem Ampelsammler aus Hessen. Den habe ich zum Beispiel mal nach Sachsen eingeladen. Da sind wir auf einem Bogenschießplatz bei Aue gefahren, weil dort DDR-Signale aus den 50er Jahren installiert waren. Und die haben wir dort ausgetauscht. Da haben wir uns mit den Betreibern in Verbindung gesetzt, sind dort angerückt mit neuen Verkehrsampeln und haben dann die Verkehrsampeln für die dort ausgetauscht. Und die alten, die durften wir dann für unsere Sammlung behalten. Da haben wir uns wahnsinnig drüber gefreut.
Das glaube ich. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit einem Menschen gesprochen, der ist im Besitz von weit über 4000 Pinguinen in verschiedenster Form. Der hat auch sehr, sehr früh angefangen, nämlich mit seinem ersten Geburtstag. Und der hat ein extra Zimmer für seine über 4000 Pinguine und das wurde auch im Grunde schon zu klein. Wo hast du deine Ampeln untergebracht? Gibt es da auch ein Zimmer oder sind es zwei oder sind das noch andere Räumlichkeiten?
Ich sitze in meinem Arbeitszimmer, da habe ich montiert, was geht. Auch gerade die die mir wichtigsten Schätze, die habe ich alle versucht, in das Arbeitszimmer reinzustecken. Ein Großteil liegt noch im Keller und in einer Garage. Mir geht allerdings mittlerweile auch der Platz aus und ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer großen Werkstatt, die ich auch noch irgendwie finanzieren kann. Ich habe noch eine Familie zu ernähren. Das ist gar nicht so einfach, das mal alles so zu stemmen. Und gerade dieses Jahr hat es eben einen, ja, sagen wir mal, Aufschrei in der Signaltechnikbranche gegeben. Der letzte Hersteller hat die Glühlampentechnik abgekündigt. Es gibt keine Ersatzteile mehr. Und es rollt gerade eine richtige Ausschreibungswelle durchs Land. Also alles, was irgendwie noch eine Glühlampe hat, wird gerade ausgeschrieben, deutschlandweit. Und da sind jetzt auch Anlagen drunter oder einzelne Signalgeber. Da lecken wir Sammler uns die Finger danach, dass wir die kriegen. Die sind richtig wertvoll und uns fliegen die Sachen gerade zu. Alles, was wir uns jemals erträumt haben, das fliegt uns gerade zu. Wir kommen schon mit Bearbeiten gar nicht mehr hinterher. Ich habe, sagen wir mal, 30 Signalgeber im Keller liegen, die noch nie auf der Website von mir erwähnt wurden. Ich komme einfach nicht dazu, die zu bearbeiten. Also es ist tatsächlich so, ich fahre los, hol die, dass die erstmal in Sicherheit sind, dass die nicht auf dem Schrott fliegen. Und dann renne ich eigentlich schon wieder nach dem nächsten. Weil jetzt, dadurch, dass es eben auch für uns der letzte Aufruf ist, zählt da aus historischer Sicht jede Sekunde schon wieder.
Also es ist dringend Platz notwendig. Gab es denn vielleicht auch mal so Überlegungen, vielleicht ein ganzes Museum einfach draus zu machen, um dann auch Einnahmen vielleicht zu generieren?
Das hatte ein Sammlerkollege aus Bayern mal ganz fest vorgehabt, ein Verkehrsampelmuseum zu gründen. Er hat allerdings nie die Unterstützung und die notwendigen Mittel dafür gekriegt, um sowas auf die Beine zu stellen. Und er hat dann sogar das Handtuch geworfen, hat seine Sammlung sehr drastisch reduziert und sich aus der öffentlichen Szene zurückgezogen. Wir selber haben kaum noch Kontakt zu ihm, was sehr, sehr schade ist. Ich hoffe natürlich, dass es nie so weit bei mir kommen wird oder bei den anderen Sammlerkollegen, mit denen ich eben sehr eng zusammenarbeite, weil die mir alle sehr ans Herz gewachsen sind und mir auch ziemlich wichtig sind. Ich hatte schon mal versucht, mit dem Verkehrsmuseum in Dresden ins Gespräch zu kommen. Das ist allerdings im Sande verlaufen. Die schienen nicht wirklich so interessiert zu sein. Und ja, ich sag mal so, historisch, der Wert ist gigantisch, was die Sammler so zusammengetragen haben.
Mal eine ganz andere Frage, wie sieht das deine Familie, dass du ein Haus voller Ampeln hast? Gibt es die Regel, die dürfen dein Arbeitszimmer nicht verlassen oder wie sieht die Unterstützung aus?
Die gibt es mittlerweile. Also es gibt drei Signale, die stehen bei uns im Flur. Eins davon ist meine Kloampel. Da habe ich ein Parkhaussignal über der Toilette installiert, besetzt und frei. Und immer wenn das Licht im Badezimmer angeht, leuchtet draußen besetzt. Das habe ich extra noch so zusammengebaut. Die darf im Flur stehen. Und dann stehen noch zwei andere Signale, die meine kleine Tochter, die 2 Jahre alt ist, auch so ein bisschen lieb gewonnen hat. Mit denen spielt sie gerne. Die dürfen auch im Flur stehen bleiben.
Dann machen wir einen kleinen thematischen Sprung ein bisschen in die Geschichte der Ampel. Also vor 97 Jahren wurde eben der Verkehrsturm am Potsdamer Platz in Berlin in Betrieb genommen. Dieser Verkehrsturm, das ist ein riesenmonströses Ding gewesen. So eine Art Hochsitz, 8,5 Meter hoch, im Durchmesser 2,5 Meter und hat 5,5 Tonnen gewogen. Welche Entwicklung hat die Ampel seitdem gemacht? Also seit wann sieht die Ampel überhaupt so aus, wie wir sie heute landläufig kennen, nämlich eben weitaus kleiner als dieser Riesenverkehrsturm?
Also es gab tatsächlich schon vor dem Verkehrsturm Modelle, die sich der heutigen Ampel, wie wir sie heute kennen, sehr ähneln. Aber vielleicht eher so, wie man es aus einem Cartoon kennt oder wie man sich eine amerikanische Ampel vorstellt, als 4-Seiten-Signal. Also ein Signal, was in der Mitte der Kreuzung installiert ist und nach 4 Seiten wegleuchtet. Die Form, wie wir sie heute kennen, ist eigentlich trotzdem schon zu erkennen, wenn man sich die Signale oder die ursprünglichen Entwürfe der Signale ansieht. Das ist so ab den 1920er Jahren schon entstanden. Die Signale, wie wir sie heute kennen, sind in der Nachkriegssituation entwickelt worden von der Optik her, wie wir sie heute kennen. Und die Entwicklung geht dahin, dass der Korpus der Verkehrsampel immer kleiner wird. Also die werden hinten immer flacher. Wir arbeiten jetzt mit LEDs, die brauchen nicht mehr so viel Platz. Früher, da brauchte man einen Reflektor, der das Licht der Glühlampe, die in der Mitte installiert ist, schön ausfächert, schön breitstrahlt, damit eben das ganze Signalfeld ausgeleuchtet ist, dass man aus jedem Winkel das Licht betrachten kann. Das braucht man jetzt mit der LED nicht mehr. Man hat jetzt eine zentrale Lichtquelle, die mittels einer Scheibe gestreut wird und damit entfällt hinten ein Riesenkorpus. Also man sieht es auch mittlerweile in der Produktpalette, dass die Hersteller sich förmlich darum prügeln oder darum kämpfen, immer dünnere Signale herzustellen.
Wir kennen in Deutschland überwiegend dieses Rot-Gelb-Grün-System. Nun gibt es in anderen Ländern auch ganz andere Systeme oder einfach auch andere Anordnungen. Zum Beispiel in Frankreich, die Fußgängerampeln sind nicht übereinander angeordnet, wie bei uns in Deutschland, sondern nebeneinander. Also dann ist sozusagen das rote Männchen direkt neben dem grünen Männchen und dann wechseln sie sich eben ab. Oder in den USA gibt es Ampeln, wo im Grunde eine Handlungsanweisung draufsteht, walk oder don't walk. Was würdest du sagen, ist die optimale Ampelform? Oder hast du einen Favoriten in irgendeinem Land mal entdeckt?
Also ganz besonders mag ich niederländische Verkehrsampeln. Die niederländische Verkehrstechnik, die ist sehr faszinierend. Also die Anlagen, die ich dort schon mehrmals gesehen habe, die arbeiten mit so einer unglaublich hohen Intelligenz, dass tatsächlich die Anlage sich zu 100% dem Verkehr anpassen kann. Das geht hier in Deutschland im Grunde auch, aber man ja, lässt noch so viele andere Sachen mit auf eine Anlage einwirken, weshalb so ein bisschen die Intelligenz so ein bisschen gebremst wird an Anlagen. Zum Beispiel, dass Anlagen koordiniert laufen sollen. Die sollen sich mit der benachbarten Anlage unterhalten, die sollen sich abstimmen, was die machen. Klappt auch nicht immer und das bremst auch manchmal so ein bisschen die Intelligenz. Ich merke das zum Beispiel bei mir zu Hause an der Straße. Wir haben drei Fußgängerampeln direkt in einer Reihe stehen, die laufen koordiniert untereinander. Manchmal stehe ich da, hab rot, es kommt kein Auto. Theoretisch, wenn die Anlage mit freier Intelligenz arbeiten würde, würde die Detektoren überprüfen, okay, da ist kein Auto und würde mich rüberlassen. Das könnte die theoretisch machen. Dadurch, dass sie aber auf ihre Nachbarn hört und sich mit denen koordiniert, hört die erst, was ihre Nachbarn sagen. Und wenn die Nachbarn sagen, okay, es geht los, dann macht sie erst was.
Da haben wir in Halle am Frankeplatz eine Ampel, die wird im Volksmund gerne bezeichnet als die Arschlochampel. Das ist auch so ein bisschen so. Da kann man auch sehr lange stehen und es kommt gar nichts. Und da wären solche, wie du angesprochen hast, solche Sensoren ja möglicherweise eben auch sinnvoll. Ist das einfach eine Kostenfrage, dass sowas in Deutschland nicht öfter anzutreffen ist oder verbaut ist?
Also so genau wie das geregelt ist, da steckt man nicht drin. Auf jeden Fall kenne ich es ja von mir selber. Ich arbeite ja als Monteur. Ich kenne eigentlich kaum eine Anlage, wo keine Detektoren verbaut sind. Also jede Anlage hat irgendwo ein IDP, hat irgendwo eine Traffic-Cam, hat irgendwo eine Schleife. Mindestens ein was davon ist in jeder Anlage drin. Unter welchen Parametern das berücksichtigt wird, da hängt dann auch wieder die Koordinierung mit dran. Die sollen sich ja eben untereinander abstimmen, dass der Verkehrsstrom möglichst flüssig gehalten wird. Was leider nicht immer klappt, die Detektoren sind dann meistens Rückfallebene oder maximale Wartezeitbemessung. Also, dass man bemisst, okay, da ist was und dann läuft die maximale Wartezeit hoch.
Du bist in Dresden beheimatet. Hast du dir irgendwann schon mal die hallische Ampellandschaft ansehen können? Bist du mal hier gewesen?
Ich bin tatsächlich 2018 mal hier gewesen, in Halle, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich wollte die allerletzte DDR-Lichtsignalanlage in ganz Deutschland sehen.
Die ist hier noch in Betrieb?
Die ist leider nicht mehr in Betrieb. Die ist meines Wissens Januar oder Februar 2020 vom Netz gegangen. Wir haben sogar noch mal einen letzten Rettungsversuch unternommen, dass wir die alten Signale retten können, dass wir die in die Sammlerkreise aufnehmen können. Das ist leider von Seiten der Stadtverwaltung abgewimmelt worden, mit der Begründung, dass es regional schon zu viel Interesse gäbe. Und das Thema ist dann leider, leider im Sande verlaufen. Also wir wissen nicht, ob die Signalgeber und die Steuertechnik gerettet wurden, wo die sind. Wir wissen nur, dass die Anlage mittlerweile saniert wurde und dass es sie nicht mehr gibt.
Weißt du zufällig, an welcher Straßenkreuzung diese Anlage stand in Halle?
Das war auf der Merseburger Straße, Ecke Dimitrovstraße, wenn ich das jetzt auch richtig in Erinnerung habe.
Also große Hauptverkehrsstraße. Was wir auch in Halle haben, seit 2015 unter anderem am Leipziger Turm, bei den Fußgängerampeln keine Ampelmännchen, die klassischen, sondern Figuren, die für gewöhnlich als weiblich gelesen werden würden. Also Ampelfrauchen, dieser Begriff kursierte auch, wie auch immer man den finden mag. Aber diese Zeichen sind illegal, sagt das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, denn das ist kein offizielles Lichtzeichen. Deswegen werden die inzwischen sukzessive abgebaut, wo sie hier in Halle noch hängen. Das ist wahrscheinlich nicht die einzige etwas kuriose Ampelgeschichte. Hast du irgendwas auch in deiner Sammlung, irgendwelche besonderen Ampelmännchen oder Lichtzeichen?
Tatsächlich habe ich daran mal gearbeitet, auch diese Sachen in die Sammlung zu holen. Zum Beispiel, als die berühmten Wiener Ampelpärchen auf den Markt gekommen sind, haben wir damals eine Rundmail von einem Sammlerkollegen bekommen, der sagte, ich habe die Möglichkeit, gerade alle zu bestellen. Und ich habe dann tatsächlich alle sechs Symbole bestellt und mir in die Sammlung geholt. Ich habe auch den Bergmann, der vor einigen Jahren rausgekommen ist im Ruhrgebiet. Ich habe den Römer, der ebenfalls im Ruhrgebiet erschienen ist. Und die Mainzelmännchen, die habe ich mir auch geholt.
Also jede Menge Besonderheiten, nur eben in Sachsen-Anhalt ist es verboten. Hier muss das Ampelmännchen ein Ampelmännchen sein, das ist und bleibt, so wurde eben festgestellt.
Ja.
Ich würde zum Schluss gerne noch eingehen auf einen Satz, den man auf deiner Website findet. Der lautet, für viele ist die Ampel nur ein Verkehrshindernis, für uns ist sie ein Freund, der immer da ist. Klingt ein bisschen pathetisch. Magst du mir den Satz einmal erklären?
Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, das ist so ein Gefühl aus dem Inneren heraus. Also die Verkehrsampel, egal in welcher Situation, die ist immer für mich da gewesen. Wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, es ist dunkel draußen, es wird nicht richtig hell, es ist ein trüber Tag. Wenn ich in meinem Arbeitszimmer die Verkehrsampeln einschalte, helle, bunte Lichter, es zeugt eine Fröhlichkeit heraus. Das gibt mir dann wieder so ein bisschen Kraft wieder, wenn so ein deprimierender Tag ist. Oder eine Verkehrsampel hat mich zum Beispiel mal gerettet, dringender Termin. Ich hätte fast meine Straßenbahn verpasst, zwei Anlagen weiter vorne, zu viel die Wartezeit überschritten, die Straßenbahn hat rot gekriegt und da habe ich meine Straßenbahn dann doch noch gekriegt. Also egal in welcher Situation, die Ampel hat mir schon immer geholfen. Egal ob ich traurig war, ob ich glücklich war, ob ich zu spät war, die Ampel ist immer für mich da gewesen. Deswegen ist das mittlerweile schon tatsächlich wie so eine freundschaftliche Ebene.
Trotzdem glaube ich, dass viele Menschen das auch genau andersrum sehen würden, nämlich dass die Ampel einen oft auch einfach aufhält, indem sie nämlich rot zeigt und gar nicht mehr grün werden will. Also insofern, glaube ich, bist du vielleicht mit deiner Ansicht ein bisschen alleine. Oder wie nimmst du das auch in deiner Arbeit als Verkehrstechniker wahr? Wie wird auf Ampeln gewöhnlicherweise reagiert?
Ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Hassliebe ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Wenn irgendwo eine neue Ampel gebaut wird, wir regen uns viech drüber auf, wenn irgendwo eine neue Ampel gebaut wird, oh, jetzt schon wieder eine und macht dann den Stadtverkehr, stellt ihn doch gleich ein, da stehen wir ja noch länger und der Verkehrsfluss, der geht noch schwerer. Auf der anderen Seite, wenn die Ampel dann nicht geht wegen irgendwas, wenn eine Störung vorliegt oder wir Wartungsarbeiten machen und die Ampel ist aus, dann bricht eine Welt zusammen. Das erlebe ich jedes Mal, egal wo ich bin. Wir hatten das auch gestern. Ich war jetzt letzte Nacht zum Beispiel arbeiten. Da mussten wir Signalgeber an einer bestehenden Anlage nachrüsten. Da haben wir die abends ausgeschaltet und haben dort unsere Umbaumaßnahmen gemacht. Und wir haben dann zum Beispiel so ein paar verwirrte Autofahrer, die bleiben vor einer ausgeschalteten Anlage stehen und warten, dass irgendwas passiert. Für die bricht dann eine Welt zusammen. Da haben wir uns dann sogar mal einen Spaß gemacht. Da haben wir dann irgendwann mal behauptet, die haben so einen Sonderführerschein. Die dürfen nur über eine Kreuzung drüber fahren, wenn die Ampel auch an ist. Ansonsten müssen die so lange stehen bleiben, bis sie wieder angeht.
Ja, insofern hat die Ampel was sehr Strukturierendes.
Ja, tatsächlich. Also es geht nicht ohne sie, aber mit ihr wollen wir auch nicht. Deswegen Hassliebe ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff dafür, aber es geht so ein bisschen in die Richtung.
Also alltäglicher Bestandteil, aber irgendwo auch Kulturgegenstand, kann man das so sagen?
Ich würde sagen, dass man das tatsächlich so sagen kann. Sie begleitet unser Leben und im Grunde, bis auf einige Ausnahmen, spricht sie ja international eine einheitliche Sprache. Sie hat ihre Akzente, manche blinken grün, manche blinken rot zum Beispiel. Das ist dann der Akzent, aber ansonsten, sie ist überall. Sie hilft uns, sie rettet uns manchmal, sie ärgert uns auch. Also sie ist unser täglicher Begleiter und eigentlich auch immer für uns da, egal wie wir sie mögen oder nicht.